ARD.
Welt macht China. In jeder Batterie steckt ein Stück Zukunft und meistens ein Stück China. Ob in Laptops, Handys oder Elektroautos, überall finden sich Gegenstände und Bauteile, die made in China sind. Wie oft haben wir diese drei Wörter schon gelesen? Auf Spielzeugen, den Etiketten von Kleidung, Wasserkocher oder auch Sportgeräten wie Hanteln. Ein Billiglabel ist das schon lange nicht mehr. Vielleicht aber ein Hightech-Slogan?
And this year we will start delivering like 20.
Dieses Jahr werden wir 20 weitere Länder beliefern. Es werden mehr und mehr folgen, sagt hier ein Sprecher des chinesischen Autoherstellers NIO. In dieser Folge sprechen wir über den Industrieplan der chinesischen Regierung. Made in China 2025. Es geht darum, was hinter dem Plan steckt und warum Made in China 2025 auch bei uns stattfindet. Zum Beispiel in einer chinesischen Batteriefirma auf deutschem Boden. Und wir fragen uns, ist das ein Plan, der uns in Europa bedroht? Welt macht China hört ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Wir sind in China bei Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio in Shanghai. Eva, was hören wir da?
Ja, wir sind in einer E-Auto-Fabrik in der Stadt Hefei im chinesischen Landesteil Anhui. Es ist laut, ja, und doch arbeiten hier gar nicht so viele Menschen. Hier setzen Roboterarme Bauteile zusammen, schrauben und schweißen. Und fast fertige Autos werden dann in der Fabrikhalle auf automatisierten Fahrgestellen zur nächsten Produktionslinie gebracht. Also alles schon sehr automatisiert. Und die E-Autos, die hier produziert werden, die stammen von NIO, einem noch jungen Unternehmen, gerade mal 11 Jahre alt, das innerhalb weniger Jahre bekannt geworden ist. Und NIO verkauft seit 3 Jahren auch Autos in Deutschland.
At the beginning we just started delivering in Norway. And then we start delivering in Sweden, in Denmark, in Germany, in Poland.
Das ist Yang Yi, ein Sprecher von NIO. Der hat uns in Hefei den Showroom gezeigt und auch durch die Fabrik geführt. Und er sagt, NIO expandiert. Erst war es Norwegen, Schweden, Dänemark, dann Deutschland, Polen. Und jetzt in diesem Jahr kämen nochmal 20 Länder hinzu.
NIO, das E-Auto-Unternehmen, das ist in den letzten Jahren ja sehr schnell gewachsen.
Ja, das stimmt. Und NIO ist eben ein Beispiel für ein Unternehmen, das von Chinas Strategie profitiert hat, Schlüsselindustrien zu fördern wie Elektroautos. NIO hat in der Vergangenheit schon mehrfach Finanzspritzen erhalten von staatlich kontrollierten Investoren. Vor 6 Jahren wäre NIO fast das Geld ausgegangen und wurde dann Anfang 2020 von der Lokalregierung in Anhui, das ist hier ein Landesteil 400 Kilometer westlich von Shanghai, unterstützt, also quasi gerettet. Da hieß es vereinfacht gesagt, ihr kommt nach Anhui, baut hier eure Zentrale und Produktionskapazitäten auf und bekommt dafür das Geld. Und die Lokalregierung Anhui hat dadurch profitiert, indem sie der Staats- und Parteiführung dann zeigen konnte, dass der Landesteil Schlüsselindustrien fördert und so zu den Staatszielen beiträgt. Das heißt eben auf Zukunftsbranchen zu setzen, auf E-Autos, auf erneuerbare Energien und die Automatisierung in Fabriken zum Beispiel als Teil einer größeren Industriestrategie.
Du spielst an, worüber wir heute sprechen, über den chinesischen Industrieplan Made in China 2025, also ein Masterplan mit politischer Agenda und Subventionen in Milliardenhöhe. Made in China 2025 ist also Teil der Strategie Chinas, bis 2049 geopolitisch an der Weltspitze zu sein. Lass uns da mal genauer hinschauen. Worum geht es konkret bei Made in China 2025?
Das ist ein Plan, der vor 10 Jahren offiziell verkündet wurde. Da hieß es, in 10 Zukunftsbranchen von Robotik über Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt bis Biotechnologie unabhängig werden zu wollen von anderen, vor allem von amerikanischer und europäischer Technologie und zur Weltspitze aufzusteigen. China solle sich von einer Werkbank der Welt wo nur produziert wird, hinentwickeln zu einer führenden, innovationsgetriebenen Hightech-Industrienation. Ich habe dazu in unserem Archiv noch einen Ton gefunden von dem damaligen und inzwischen verstorbenen Premierminister Li Keqiang, der diese Strategie vorgestellt hatte und auch in den Jahren danach weiter bekräftigt hatte. Der Ton ist von 2017 zum Nationalen Volkskongress, also 2 Jahre nach der ersten Ankündigung.
深入实施中国制造2025，加快大数据、云计算、物联网应用。
Er sagte, wir werden weiter den Plan Made in China 2025 vorantreiben, weiter Technologien wie Big Data, Cloud-Informationen und smarte, vernetzte Geräte implementieren. Das war Li Keqiang 2017. Damals wurde der Plan sehr offen kommuniziert und die internationale Kritik wurde dann aber immer lauter. Die USA und Europa haben China eine protektionistische Industriepolitik vorgeworfen, also die eigene Produktion vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Und dann ab etwa 2019 wurde der Begriff Made in China 2025 in offiziellen Statements Chinas dann sukzessive nicht mehr genannt. Die Politik, die Inhalte des Plans, die wurden nicht geändert, mal anders benannt. Zum Beispiel jetzt in Chinas sozialistischem Wording wurde dann von neuen produktiven Kräften gesprochen oder einfach von Qualität statt Quantität gesprochen. Und auch in späteren Wirtschaftsplänen hat sich diese politische Agenda wiedergefunden, zum Beispiel im sogenannten doppelten Wirtschaftskreislauf, bei dem China zwar weiterhin international Handel treiben will, aber weniger abhängig sein will vom Ausland und seine Binnenwirtschaft, seine Innovation und eigene Produktion stärken will.
So, und jetzt 10 Jahre später ist 2025. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. In den ein oder anderen Berichten kann man lesen, Europa sei im Niedergang, würde seine Industrien verlieren. Eva, in welchen Bereichen ist Chinas Strategie aufgegangen?
Es gibt Branchen, da ist China heute Technologieführer in Elektromobilität, Batterietechnologie, in erneuerbaren Energien. Und dann gibt es andere, da gibt es Stand jetzt zwar Fortschritte, wie zum Beispiel bei Halbleitern, aber da ist weiterhin eine Abhängigkeit da. Zum Beispiel bei den winzig kleinen Hochleistungschips, die zur Entwicklung für künstliche Intelligenz gebraucht werden. Ich habe darüber mit Carlo D'Andrea gesprochen. Er leitet die Europäische Handelskammer in Shanghai. Shanghai, das ist ja da auch, wo die meisten Deutschen in China tätigen Firmen ansässig sind.
In some sector, China could say that it was a success, because you've seen energy vehicles.
Er sagt, dass China schon von einem Erfolg sprechen könne, weil China in manchen Bereichen einen großen globalen Marktanteil gewonnen hat, zum Beispiel bei E-Autos, Zügen, Drohnen und bei erneuerbaren Energien. 80% der Drohnen zum Beispiel weltweit kommen aus China und 70% davon von einer einzigen chinesischen Firma, DJI. 70%, das ist nochmal ein Beispiel, der weltweit verkauften E-Autos kommen auch von chinesischen Herstellern. Ergänzend dazu sage ich jetzt noch bei erneuerbaren Energien, auch da baut China derzeit fast doppelt so viele Kapazitäten für Wind- und Solarenergie wie der Rest der Welt zusammen.
Und trotzdem wollen wir auch darauf schauen, wo China noch Nachholbedarf hat und wo Europa technologisch führend ist. In welchen Bereichen ist Europa technologisch vor China?
Ich selbst habe zum Beispiel direkt an ASML gedacht, eine niederländische Firma, die weltweit führend ist bei Maschinen, die zur Produktion von Hochleistungschips gebraucht werden. Da ist China noch abhängig vom Ausland. Die USA hatten ja ihrerseits den Export von Chips nach China eingeschränkt, um Chinas Zugang zu dieser Hochtechnologie zu unterbinden. Und auch die Niederlande ist nachgezogen und hat den Export von ASML nach China eingeschränkt. ASML darf seine fortschrittlichsten Maschinen jetzt nicht mehr nach China verkaufen. Das ist also ein Asset, das wir hier in Europa haben. Carlo D'Andrea von der Europäischen Handelskammer in China hat noch mehrere Beispiele genannt, in denen China stark aufgeholt hat, aber Europa weiter führend ist. Zum Beispiel in der Pharmaindustrie, das heißt in der Forschung und Entwicklung von hochkomplexen Wirkstoffen, Biopharma und patentgeschützten Medikamenten und bei kleinen speziellen Bauteilen für die Eisenbahn. Wer mehr dazu wissen will, der kann auch noch mal in unsere Bahnfolge reinhören. Und ein weiteres Beispiel Beispiel ist die Luftfahrt.
Mainly Airbus, Boeing, Safran, Leonardo, which are major players.
Carlo D'Andrea von der Europäischen Handelskammer sagt, China sei sehr abhängig von Bauteilen aus dem Ausland. Er nennt neben dem US-amerikanischen Hersteller Boeing auch Airbus, Safran und Leonardo aus Frankreich. Und er sagt, dass China zwar ein erstes Flugzeug selbst gebaut hat, COMAC C919, aber dass das zu 90% aus ausländischen Komponenten bestehe. Das heißt, in diesem Sektor ist China abhängig, braucht China uns also noch, um überhaupt selbstführend werden zu können.
Okay, und wie sieht das konkret mit Deutschland aus? Das habe ich gerade irgendwie vermisst.
Ja, auch Deutschland hat noch seine Nischen. Ja, zum Beispiel deutsche Chemieunternehmen sind noch führend bei Spezialchemikalien und hochkomplexen chemischen Verfahren und neuen Materialien und auch bei Maschinen für Spezialfertigung und hochpräzisen Werkzeugmaschinen ist Deutschland weiterhin stark. Ich habe da versucht, ein Beispiel für zu finden und bin hier in Shanghai bei einem deutschen Hidden Champion gelandet, bei Hora. Die sind führend in ihrer Technologie und zwar versuche ich das mal so einfach wie möglich zu erklären. Die bieten spezielle Ventile an, durch die Flüssigkeiten oder Gas geleitet werden und die werden dann zum Beispiel in Solar-, Wind- und Kohlekraftwerken eingesetzt. Die Ventile müssen dort viel aushalten können und was sie technologisch so besonders macht, das hat mir Chen Yang erklärt, er ist Chef des Shanghaier Büros.
In einer Kraftwerkatmosphäre, die Temperaturen und Druck ist sehr hoch. Das ist eine sehr kritische Anwendungsatmosphäre. Die Temperatur kann über 600 Grad sein, der Druck kann über 250 Bar, 300 Bar sein.
Ja, ich fand es ganz spannend, mich mit Chen Yang zu unterhalten. Wie ihr hört, spricht er sehr gut Deutsch. Er hat 6,5 Jahre in Deutschland studiert und gearbeitet und hat danach auch in China nur bei deutschen Firmen gearbeitet. Er sagt, ja, es gibt Konkurrenz. Es gibt auch chinesische Unternehmen, die bereits ähnliche Produkte herstellen können. Aber Chen Yang sagt auch, es seien insgesamt nicht so viele, weil das eine Nische ist. Konkurrenz sei auch gar nicht so schlecht für den Wettbewerb und natürlich habe Hora das im Blick, sagt er. Eine Strategie von Hora, der Konkurrenz in China zu begegnen, ist auch das Büro in Shanghai. Denn Hora ist zwar seit mehr als 25 Jahren schon auf dem chinesischen Markt aktiv, aber bis vor 2 Jahren nur mit Partnern. Und jetzt mit dem Büro in Shanghai hat Hora eigene Ansprechpartner in China und mehr Kontrolle ist mit den eigenen Ingenieuren vor Ort bei den Kunden, erzählt Chen Yang.
Ich glaube, die deutsche Firma in China, wir müssen uns daran gewöhnen, die chinesische Geschwindigkeit und die Flexibilität von China. Ist egal von der Kundenseite oder von der Lieferantenseite. Das ist einfach die Spezialität in China. Ein bisschen anders ist in Deutschland. Wenn wir als deutsche Firma uns in China agieren möchten, dann sollen wir auch mal daran halten, dann sollen wir auch in der Lage sein, genauso schnell, genauso flexibel wie chinesische Firma zu sein. Wir sagen immer, act as a Chinese company. Ich glaube, das ist auch eine der Strategie, die deutsche Firma umsetzen können in China.
Ja, der berühmte China Speed, von dem auch die deutschen Autohersteller sprechen, die verlieren in China Marktanteile und die Autoindustrie ist eines der Beispiele, wo China aufgeholt und überholt hat. Über die E-Auto-Industrie haben wir ja im Frühjahr eine ausführliche Folge gemacht. Hört da gern nochmal rein. Wir wollen das hier heute nicht vertiefen, aber es als Beispiel nehmen, wie ein Umdenken stattgefunden hat. Dass Know-how heute nicht nur von Deutschland nach China gebracht wird, sondern dass auch umgekehrt deutsche Unternehmen und Ingenieure vom Know-how und der Innovationskraft Chinas lernen können.
Ja, da gibt es einige Beispiele für. Kürzlich war in Beijing eine deutsche Wirtschaftsdelegation zu Gast mit 15 Firmen aus Berlin und Brandenburg. Und dabei ging es gar nicht so sehr um China als Absatzmarkt, also was zu verkaufen, sondern um Kooperationsmöglichkeiten und Austausch. Ein Beispiel, die 160 Mitarbeiter von Sebastian Windeck aus Brandenburg stellen unter anderem Hausfassaden her aus Stahl und Glas. Ein klassischer Mittelständler und er sagt, er sei nach China gekommen, um von China zu lernen.
Wir gucken uns Ideen und Umsetzungen an, die wir natürlich übernehmen können, wie zum Beispiel Robotik im Handwerk. Ist ein Thema, was aktuell weder in der Ausbildung noch in der Meisterschulung ein Thema ist. Aber ich glaube, dass wir uns langfristig mit dem Thema auseinandersetzen müssen, wie können wir effizienter werden und wie können wir dort auch das deutsche Handwerk einen Schritt weiterbringen.
Okay, das ist ja interessant, vor allem weil China das deutsche duale Ausbildungssystem als Vorbild sieht und seit Jahren versucht, ähnliche Strukturen aufzubauen. Oft in Kooperation mit deutschen Unternehmen und Institutionen. Jedes Jahr strömen in China mehr als 1 Million neu ausgebildete Ingenieure und Ingenieurinnen auf den Arbeitsmarkt. Wie gehen deutsche Firmen mit diesem Talentpool um?
Ich habe da zum Beispiel Chen Yang vom Technologieführer Hora gefragt, aber auch andere Wirtschaftsvertreter, die unterm Strich zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, nämlich, dass es auf dem chinesischen Markt von Vorteil sei, deutsche und chinesische Ingenieure zusammenarbeiten zu lassen.
Ich glaube, wenn diese kombinieren da sind, dann kann man überall oder in China eher vorgängig sein. Ne? Also deutsche Ingenieure sind sehr gut ausgebildet, sie haben alle Know-how. Und sie wissen auch mal alles über das Produkt, über die Technologie. Also chinesische Ingenieure, die sind mehr hands-on. Die sind vor Ort, die wissen, was passiert vor Ort bei der Kundenseite. Sie wissen auch ganz genau, was den Kundenwünsche sind. Sie haben diese praktische Erfahrung. Wenn beide kombinieren können, das wäre prima.
Okay, also wir haben jetzt Bilanz gezogen, wo wir heute 2025 im Vergleich mit China stehen. Aber lass uns doch auch noch darüber sprechen, welche Herausforderungen und Probleme Chinas Strategie für uns mit sich bringt.
Ja, das Problem, das die EU sieht, ist das hier. China hat in diese Zukunftsbranchen massiv Geld gepumpt. Wir sprechen da insgesamt nicht von Milliarden, sondern von Billionen US-Dollar umgerechnet. So viel, dass heute zum Beispiel so viele E-Autos und Solarpaneele in Massen produziert werden, dass es viel zu viel an Angebot gibt und die Preise entsprechend runtergehen. Das sind die sogenannten Überkapazitäten. Und dass diese Produkte nun billig auf dem europäischen Markt verkauft werden, das ist eben das, wogegen die EU-Kommission zum Beispiel mit Anti-Dumping-Zöllen vorgeht, weil europäische Unternehmen nicht mit diesen Preisen mithalten können. Und die EU-Kommission wirft China unfaire Subventionen und Wettbewerbsverzerrung vor.
Where you got positive result, you also create the famous overcapacities or inefficiencies.
Carlo D'Andrea von der Europäischen Handelskammer sagt, dass genau in den Bereichen, die China gefördert hat, eben diese Überkapazitäten entstanden sind durch Subventionen. Heute habe jeder Landesteil in China quasi einen Pool an Unternehmen, zum Beispiel 120 Marken, und unter denen seien nur 3 wirklich profitabel und erfolgreich. Und dieses große Phänomen der Überkapazitäten stehen nun zwischen China und anderen Handelspartnern. Und dass das ein Problem ist, das hat China beim EU-China-Gipfel dieses Jahr erstmals eingeräumt und will etwas dagegen tun und die Preisspirale nach unten bremsen. Denn diese Überkapazitäten belasten nicht nur die Handelsbeziehungen, sondern auch Chinas eigene Wirtschaft. Die chinesischen Unternehmen sind quasi gezwungen zu exportieren, um profitabel zu bleiben. Dabei will ja eigentlich Chinas Staats- und Parteiführung langfristig die Binnenwirtschaft stärken und nicht so abhängig vom Export sein.
Wir haben von Eva eben gehört, was Made in China 2025 für die deutsche und europäische Wirtschaft in China bedeutet. Aber die Made in China 2025-Strategie reicht bis zu uns. Also dieser Industrieplan, der so viel Hightech hervorbringt, dass es in China gar nicht alles verkauft werden kann. Zui Mu von der Deutschen Welle, damit hast du dich ja beschäftigt. Hallo Zui Mu.
Hallo. Und ja, genau, Made in China 2025 verfolge ich von Anfang an, also seit 10 Jahren. Damals wurde das teilweise als Pendant zu deutscher Industrie 4.0 betrachtet. Also das ist der deutsche Hightech-Plan. Bei beiden Programmen sollte die Automatisierung der Industrie eine zentrale Rolle spielen.
Alles, was für die chinesische Wirtschaft produziert wird, kann ja nicht nur dort oder zumindest noch nicht nur dort produziert werden. Wo sehen wir dieses Made in China 2025 zum Beispiel hier bei uns in Deutschland?
Also eigentlich an so einigen Standorten, zum Beispiel beim deutschen Roboterhersteller KUKA in Augsburg. Der wurde 2016 von chinesischen Investoren gekauft und spielt jetzt eine zentrale Rolle bei Automatisierung der chinesischen Industrie. Und das heißt, in den chinesischen Fabriken werden immer mehr, immer öfter Roboter eingesetzt, viele davon in Deutschland entwickelt habe. Und wir sehen Made in China 2025 auch auf deutschem Boden in der Batterieherstellung. Die Batterie ist ja eigentlich das Herzstück von E-Autos. Und CATL ist der größte chinesische Hersteller dieser Batterien.
Jetzt hast du eben erwähnt, dass die Batterien von CATL in E-Autos eingesetzt werden. Welche Rolle spielt das chinesische Unternehmen CATL oder generell Chinas erfolgreiche Batterieherstellung für diesen Industrieplan?
Wenn man den Weltmarkt schaut und alle Marktanteile von chinesischen Herstellern zusammenrechnet, dann sind es schon mehr als 2/3. Grob gesagt, über 2/3 E-Autos fahren mit chinesischen Batterien. Und wie wir wissen, ist Technologie für E-Autos bzw. Batterien einer der 10 Kernbereiche der Made in China 2025. Eine Schlüsselindustrie mit riesigem Markt, sowohl heute als auch in der Zukunft. Und CATL produziert seit 2 Jahren auch im Herzen von Deutschland, in Thüringen, in Arnstadt.
Und warum ausgerechnet da?
Denn die Landesregierung Thüringen und Kommunalpolitik haben damals die Fabrik hierher angelockt und gleichzeitig auch das Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme überzeugt, hier ein Forschungszentrum in Zusammenarbeit mit CATL einzurichten. Und das alles wollte ich natürlich sehen, schon als vor 2 Jahren klar war, da geht bald los. Und ich habe immer wieder geschrieben am Pressesprecher und Geschäftsführer, wurde aber immer wieder gebeten, etwas mehr Geduld zu haben. Erst vor wenigen Wochen konnte ich dann diese chinesische Fabrik in Deutschland besuchen.
Und ist das also eine Fabrik, wo vor allem Chinesen arbeiten? Schließlich ist es ja ein chinesisches Unternehmen, also CATL.
Pressesprecher erzählt uns, momentan sind mehr als 1700 Mitarbeiter hier angeheuert. Die meisten sind aber Deutsche. Das entspricht auch meinem Eindruck, weil in der Fabrik sehe ich zwar schon einige Chinesen, aber nicht besonders viel. CATL ist das perfekte Beispiel dafür, warum Made in China 2025 bei uns in Deutschland stattfindet. Denn einerseits sind Batterien nicht so einfach hin und her zu transportieren, daher lohnt es sich in der Nähe von Großkunden wie Audi oder VW zu produzieren, die sich auch hier in Thüringen in Arnstadt befinden. Und momentan beliefert die Fabrik in Thüringen unter anderem E-Autos von Audi und Porsche. Andererseits, und das ist ein weiterer Standortvorteil, möchte CATL auch geopolitische bzw. geoökonomische Risiken reduzieren, zum Beispiel EU-Zölle zum Schutz eigener Industrie. Wenn der chinesische Konzern innerhalb der EU produziert und lokale Arbeitsplätze schafft, entfallen dann natürlich solche Schutzzölle.
Okay, also dann macht das schon Sinn, dass CATL sich Arnstadt in Thüringen als Standort ausgesucht hat. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie eine Batteriefirma aussieht, weil ich noch nie in einer war. Nimm uns mal mit.
In der Fabrik ist es ja vieles sehr streng geheim und ich habe schon am Eingang Aufkleber bekommen, mit dem die Smartphone-Kamera zugeklebt werden soll. Alle Interviews konnten wir nur im Ausstellungsraum führen und zum Glück durfte ich an der Produktionslinie doch für 1 Minute mindestens Audio aufnehmen. Allein dafür muss der Pressesprecher minutenlang mit Kollegen kommunizieren.
Oh wow, okay, also das ist schon ganz schön streng. So ein Technologieführer will ja auch nichts preisgeben, verständlich.
Ja genau, und CATL ist natürlich auch der Weltmarktführer.
Aber wie sieht denn die Produktion aus?
In der Fabrik selbst ist es sehr laut, wie in vielen anderen Fabriken auch. Wenn man genau hinhört, da sprechen 3 Chinesen in einem Dialekt, das ich nicht verstehen kann. Aber außer den 3 Chinesen habe ich in der riesigen Halle kaum andere Menschen gesehen. Überall Roboter, viele sind von KUKA, überall Piepsignal, bevor irgendein Roboter sich bewegt. Unterhalb dieser Halle, also im Keller, durfte ich auch ein Validierungszentrum besichtigen. Da werden Batterien und Zellen im Auftrag von Kunden getestet. Mein Eindruck zusammengefasst, eine hochautomatisierte Gigafabrik. Noch nie habe ich in einer so großen Fabrik so wenige Menschen gesehen. Und überall Warnschilder und Hinweistafeln auf 3 Sprachen, Deutsch, Chinesisch und Englisch. Oft davor warnen, Fotos zu machen.
Also eine moderne Produktionslinie. Wir haben in der letzten Zeit auch immer wieder gehört, dass China führend ist in der Batterieherstellung. Haben die Europäer dann überhaupt noch eine Chance aufzuholen?
Ganz klar, jein. Klar ist es erst, China ist jetzt bei Lithium-Batterie sehr weit vorne, aber bei Technologie der nächsten Generation, zum Beispiel Natrium-Batterie, nicht unbedingt. Die Frage habe ich Roland Weider gestellt, Standortchef vom Fraunhofer-Institut Batterieinnovation und Technologiezentrum BITC, direkt neben der CATL-Fabrik.
In der aktuellen Technologie, da ist nichts mehr zu holen. Und bei der nächsten Generation und bei der übernächsten Generation, da sind wir auch alle schon dabei. Ne, da ist es wichtig, dass die Förderung nicht abrupt eingestellt wird, wie das in Deutschland ab und zu leider mal der Fall ist.
Und dieses Fraunhofer-Institut forscht, um genau zu sein, seit wenigen Jahren Lithium- und Natriumbatterie in enger Zusammenarbeit mit CATL.
Das heißt, es gibt schon Kooperation zwischen Deutschland und China.
Genau, und die machen gemeinsame Projekte, um Batterielebensdauer zu verlängern. Beide Seiten kriegen Daten und Materialien voneinander. Der junge CATL-Ingenieur Robin Wöhle erzählt uns.
Also wir von CATL als auch das Fraunhofer IKFS können sehr stark von diesem gemeinsamen Projekt profitieren, wo es darum geht, Cycle-Life-Daten zu einem großen Datenmodell zu vereinen, um eben in Zukunft nicht mehr physische Tests durchzuführen, sondern mit Hilfe von Berechnungsmodellen Vorhersagen über die Batteriezellen zu tippen.
Und der Fraunhofer-Chef Roland Weider betont auch, Deutschland sitze hier nicht auf der Schülerbank, allerdings brauche man bessere Bedingungen, um zurück zum Spitzenniveau zu kommen.
Was mir in Deutschland halt fehlt oder in Europa generell vielleicht ist die Kontinuität. Also wenn man sich entschieden hat für eine Richtung, dann wäre es einfach auch für die Industrie wichtig, dass man diese Richtung die nächsten 5 oder 10 Jahre beibehält, einfach um Investitionen zu rechtfertigen. Wenn man seine Investitionen in einen Bereich tätigt, der dann in 2 Jahren schon wieder nicht mehr verfolgt wird, dann kann man auch als Industrie einfach ganz schlecht mithalten weltweit. Das ist für mich das Wichtigste, ne?
Über 10 Jahre lang verfolgte China dieses Ziel. Man kann das gut oder schlechter finden, aber das Geld von Regierung und privaten Investoren fließt eben in diese 10 Schlüsselindustrie.
Okay, also wie soll das dann weitergehen? Also wir wissen, China will sich so unabhängig wie möglich machen. Die deutsche Politik spricht schon seit Jahren von De-Risking, also davon, dass Europa in wichtigen Industrien weniger abhängig sein möchte von China. Was wir aber eben von CATL gehört haben, das klingt ja nicht nach De-Risking, sondern eher nach Kooperation. Was könnte Europa machen, damit wir am Ball bleiben? Also auch so etwas wie Made in China 2025 starten?
Wieder ein klares Jein von mir. Im Frühjahr haben die politischen Analysten von der Rhodium Group eine lange Studie über Made in China 2025 veröffentlicht und ihre Erfolge sowie Misserfolge analysiert. Die Hauptautorin Camille Boulenois erzählt mir, dass das massive zentrale Geldpumpen in die Wirtschaft definitiv kein Erfolgsrezept für Europa wäre, weil es nicht nachhaltig ist. Aber bei vielen anderen Punkten könnten Europäer tatsächlich von Chinesen lernen.
But there are things that really worked for China and that we could emulate. For example,
Boulenois sagt also, Europa könnte wie China mit dem riesigen Binnenmarkt ausländische Investoren anlocken, mit Voraussetzungen natürlich wie Technologietransfer, lokale Beschäftigung, lokale Wertschöpfung. Wenn der eigene Markt groß genug ist, eventuell mit etwas Hilfe von den USA durch Stärkung der transatlantischen Handels, dann wäre europäische Industrie durchaus wehrhaft gegenüber billigen Importen aus China. Aber chinesische Unternehmen seien in Europa auch herzlichen Willkommen, wenn sie hierzulande produzieren, Arbeitsplätze schaffen und Technologie mit europäischen Partnern teilen. Und zum Thema De-Risking sagt Boulenois, solange die Produktion in Europa stattfindet, sei das nicht besonders riskant. Sie lehnt es auch ab, zum Zweck die Riskin chinesische Fabrik in Europa zu verbieten oder sogar zu beschlagnahmen.
Aber die Bedrohung für die europäische Industrie, die bleibt ja da, egal ob die Produkte aus China oder von chinesischen Fabriken in Europa kommen.
Ja, das stimmt. Oliver Wack vom Verband der deutschen Maschinen- und Anlagebauer VDMA sagt, dass die europäische Industrie, insbesondere der EU-Mittelstand, immer größere Herausforderungen hat durch starke chinesische Konkurrenten.
2018 hat der chinesische Maschinenbau in die Europäische Union Waren im Wert von 20 Milliarden Euro geliefert. Im letzten Jahr waren es 40 Milliarden Euro, Herr Zuey. Und dieses Jahr sind es wahrscheinlich 50. Ja, also das heißt, je nachdem, in welchem Produktumfeld ich unterwegs bin, komme ich natürlich hier auch unter Druck.
Wir haben eben von den Herausforderungen geredet, vor denen Deutschland steht. Was meinst du, Zuey Mu? War das die Absicht von Beijing, die westliche Industrie mit Made in China 2025 ins Wanken zu bringen?
Also seit 2009 habe ich in chinesischen Medien immer wieder gelesen, dass China sehr bald zu einer Art Vernichter der westlichen Industrieländer werden könnte. Dieser Begriff Vernichter, den habe ich zum ersten Mal in einem sehr verbreiteten chinesischen Blogartikel von dem Autor Lan Zhe gelesen. Und das mit dem Vernichter ist seitdem immer wieder erwähnt worden, auch manchmal von chinesischen Staatsmedien. Also das heißt eigentlich mal Fen Sui Ji, heißt zerschreddert, ist noch krasser als vernichte. Aber die offizielle Politik ist ganz anders. Als Grund für ihre Industriepolitik nennen sie die immer noch zu große Abhängigkeit von westlicher Technologie. Und diese Angst sei seit mehr als 20 Jahren einer der wichtigsten Triebkräfte der chinesischen Industriepolitik, betonen sowohl China-Expertin Boulin Noir als auch Oliver Wack vom VDMA. Und ich selbst habe jener Zeit auch in China erlebt, da hat ein Minister zum Beispiel, ich glaube 2006, beklagt, dass chinesische Textilarbeiterinnen in Schweißfabrik etwa 800 Millionen Hemden nähen müssen, um einen Airbus kaufen zu können. Oder vor etwa 10 Jahren, also als Made in China 2025 verkündet wurde, hat der damalige Premier Li Keqiang gesagt, China ist es immer noch nicht in der Lage, Spezialstahl für Kugelschreiberspitze zu produzieren. Dieser Satz hängt bis heute immer noch mit Made in China 2025 zusammen, weil es wirklich Panik ausgelöst hat damals. Nach dem Motto, wenn wir bei scheinbar so einfach Produkten vom Ausland abhängig sind, wäre es bei Hightech-Produkten bestimmt noch krasser.
Mhm. Und kann China jetzt Kugelschreiber selbst produzieren?
Ja, und zwei staatliche Stahlkonzerne haben damals, nach dem Beklagen des Premiers, massiv in Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert, um dieses Spezialmaterial zu produzieren. Problem wurde quasi gelöst, aber ein neues Problem taucht auf. Die Marktnische für Kugelschreiberspitze ist so klein, dass die Investition sich erst vielleicht nach 100 Jahren vielleicht nie lohnen wird. Und zumal die westlichen Konkurrenten, die jahrzehntelang Kugelschreiberspitze produziert haben, sind nur unter enormen Preisdruck. Es gibt mittlerweile auch in China die Diskussion, ob solche Industriestrategie nachhaltig ist. China-Expertin Boulin Noir hat dies auch beobachtet.
It's a lose-lose game. I said that it's very unsustainable on the Chinese side.
Sie sagt, am Ende wäre sowohl China als auch westliche Industrieländer auf der Verliererseite wegen der unnachhaltigen Strategie. Boulin Noir sagte auch, dass Made in China 2025 sehr viel Geld geschluckt hat, das eigentlich zum Beispiel bei Sozialversicherung dringend notwendig ist. Und so sei Binnenkonsum chronisch vernachlässigt, weil Arbeitnehmer nicht viel Geld auszugeben haben, was am Ende die massive Überkapazität verursacht hat und weiter die Konflikte mit Handelspartnern wie Europa und den USA.
Also China hat mit Made in China 2025 viel erreicht, aber irgendwo sich selbst ja auch geschadet. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Wir haben vor wenigen Wochen den Entwurf der nächsten 5 Jahre Planung von China gehört. Offenbar will Beijing weiterhin viel Geld in die Schlüsselindustrie bzw. Zukunftstechnologie investieren, um die sogenannte technologische Souveränität zu erreichen. Stärkung der Sozialversicherung und Förderung des Binnenkonsums werden zwar auch erwähnt, aber nach meinem Eindruck nicht der absolute Fokus.
Ja, der chinesische Industrieplan Made in China 2025 wirkt längst bis nach Deutschland, etwa durch chinesische Firmen wie CATL in Thüringen, den weltgrößten Batteriehersteller. Diese Entwicklung zeigt ja, wie eng Europas Industrie mit Chinas Hightech-Strategie verflochten ist. Expertinnen und Experten betonen, dass Europa von Chinas langfristiger Industriepolitik lernen, aber eigene stabile Strategien entwickeln müsse, um konkurrenzfähig zu bleiben. Gleichzeitig gibt es die Sorge, dass Chinas massiver staatlicher Technologiekurs zu globalen Ungleichgewichten führt, ein System, das eigentlich auch China schadet. Eva, an dich die Abschlussfrage. Was muss Europa nun tun? Was meinst du?
Ich denke, Europa sollte sich wie China auf Innovation, Forschung und Entwicklung fokussieren, an sich selbst arbeiten, sich auf sich selbst fokussieren. Da ist die Energie viel besser investiert, als mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich breche diese Streitlinien auf großer Ebene auch gerne mal runter auf unser menschliches Miteinander im Alltag. Also nehmen wir mal an, ich war immer Klassenbester und jetzt macht mir das auf einmal jemand streitig mit fairen oder unfairen Mitteln. Vielleicht hat ja jemand gespickt, egal. Selbst wenn das nicht rechtens war, meine 1 oder 1 plus, die kann mir doch keiner wegnehmen. Auch nicht in Zukunft, solange ich selbst was dafür tue, engagiert bin und auch selbst an mir arbeite. Das, was ich selbst mache, darüber habe ich die Kontrolle. Ich habe natürlich keine volle Kontrolle darüber, was der andere macht, kann ihn vielleicht nur in die Schranken weisen, aber diese Energie, die würde ich doch ja lieber in mich selbst stecken oder, wenn wir bei Europa sind, in die Innovationskraft Europas.
An Cui Mu gibt es auch noch eine Abschlussfrage. Was würden wir als normale Bürger und Bürgerinnen zu spüren bekommen, wenn Europa nichts tut?
Also ich vermute, gut bezahlte Jobs würden nach China verlagert, Reallohn würde sinken, weil Chinas Industrie immer mehr lukrative Teile der Wertschöpfungskette zu sich übernimmt. Wie man früher immer in China sagte, 800 Millionen Schweißfabrikhemden für einen Airbus. Ich glaube nicht, dass in Europa bald so dramatisch wird, aber ich glaube, in Europa muss man sich wirklich anstrengen, sei es mehr gezielte Förderung für Forschung, wie Eva gerade eben erzählt hat, oder Abbau der Bürokratie. Hauptsache, technologisch muss Europa auf Spitzenniveau bleiben, um den jetzigen Wohlstand beizubehalten, auch um die Situation Hemden für Airbus zu verhindern.
Selbst in der chinesischen Popkultur gibt es Made-in-China-Verbindungen. In einer Fernsehserie aus diesem Jahr geht es darum, dass ein junger Mann nach seinem Studium nach Hause in sein chinesisches Dorf zurückkehrt. Er will die Fabrik von seinem Vater mit seinem neuen Wissen und auch modernster Technologie aufrüsten. Und interessant ist der Name der Serie, Created in China. Reminder, 10 Jahre nach dem Made in China 2025 Strategieplan kommt diese Serie raus. Also die Propaganda kann man hier kaum übersehen. Schreibt uns gerne bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom Deutschlandfunk, die gehen jede Woche einer aktuellen Frage nach und liefern euch historisches Hintergrundwissen, um die Debatten von heute besser zu verstehen. Hier findet ihr zum Beispiel auch eine Folge darüber, wie der Zweite Weltkrieg Asien bis heute prägt. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lamy-Schmidt, Cui Mu, Astrid Freieisen, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Technik und Ton, Tom Meges und Hendrik Fano. Bis zur nächsten Folge.